Pro und Konter.
Hallo.
Blicksport Podcast, da sind wir wieder. Der Rest kommt später mit der Woche und mit dem Glück. Wir finden heute am Dienstag, wir nehmen auf am Dienstag, ein Hockey-Finalspiel ist durch. Da reden wir drüber. Wir reden über den Urs Fischer, wir reden über den FC Barcelona und? Am gleichen Atemzug.
Ah ja, stimmt. Das wird super. Und über die Formel 1. Die bewegt uns einiges mehr. Schließlich kommen wir jetzt auf Europa und wer weiß, vielleicht haben wir noch viel weniger Gelegenheit dazu in Zukunft. Das treibt uns um. Darum besprechen wir es.
Bis gerade.
Pro und Contra.
Sportstreitgespräch mit Tino Kessler
und Emanuel Gysi.
Pro und Contra, neue Woche, neues Glück heisst jeweils, direkt nach Ostern.
Ja,
sind wir immer
hallo.
Noch übermannt von dem Adrenalin, das wir ausgestossen haben. Mit der Osterbraten, Eiersuche. Tralala.
Absolut. Die Glücksgefühle, die sind ja durch nichts zu übertreffen eigentlich. Wenn du das Osternest findest, irgendwo im höheren Gras, nach mehrstündiger Suche, was man halt so macht am Ostersonntag. Ja, toll. Aber jetzt hat uns der Alltag wieder.
Mhm, aber nicht wir. Ohne noch erwähnen zu wollen, dass das Highlight von der Oster ist jeweils die Reminiszenz an Walter Stürm, der ehemalige
Ausbrecherkönig.
Ein- und Ausbrecher. Der gesagt hat, bin Ostereier suchen Stürm.
Macht er nicht schlecht, das muss man sagen.
Und Notiz hinterher, ja. Kommt man ja wieder hin. Also nein, Randnotiz, aber wir sollen uns ja jetzt um den Sport kümmern.
Der Mann hat sich auf also der Effekt ist gut, die Pointe ist gut, das sollte eigentlich jetzt auch unser Anspruch sein, die nächsten mehrere Stunden, die wir jetzt da wahrscheinlich werden verbringen miteinander.
Fasse dich kurz.
Ein oder andere Gag. Wir gut. Müssen auflösen. Wir haben letzte Woche gesagt, und man muss dazu sagen, das ist mir jetzt wichtig, dir war es ein Anliegen gewesen, dass wir aufschreiben, wie wir tippen. Wir haben tippt, wie sich der FC Zürich und IB schlagen im Direktduell am vergangenen Samstag. Und jetzt ist es so, Zürich hat 2-1 gewonnen. Und das deckt sich mit dem Tipp, den ich abgegeben habe.
Wir können es auch anders sein.
Ja, also Hausfrauentipp, einer ist mehr erfolgreich, weil also das kann niemand prognostizieren. Also, der Assan Sissé zweimal den Ball eigentlich gar nicht richtig breicht, aber durch das, dass er ihn nicht richtig breicht, ja, dann halt unhaltbar irgendwie reinhängt. Und der FCZ gönnt. Also von dem her, ja. Ich bin jetzt nicht stolz, aber ich freue mich trotzdem sehr. Also möchte mich auch bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben. Du hast 2-2 gesagt.
Mein Tipp war 2-2 gewesen, ja. Das ist ein Hausfrauentipp, weil es öfters mal 2-2 gibt. Nicht nur in dieser Liga, sondern im Fußball generell. Im Handball weniger, Basketball sowieso
Handball
nicht.
Handball wäre ein überraschender Tipp gewesen, ja. Muss man sagen.
Ja, eben, das, früher haben wir ja mal, wann ist das gewesen? Letztes Jahr oder so, wo Vaduz noch in der Super League war, zu deinem Missfallen, haben wir fleissig getippt und da mag ich mich an eine Serie erinnern, wo sie immer 3-1 gewonnen haben, ich relativ oft richtig getippt gehabt. Und die sind dann nie aufgelöst worden. Da fragt man sich dann schon, wo da Konsequenz ist. Aber gut.
Es ist eine neue Ära, oder?
Ja, gut. Jetzt,
da müssen wir einfach, Accountability ist wichtig, ist Schlagwort. Das ist ab sofort, ist das jetzt so. Jetzt werden die Quittungen behalten.
Ja. Gut. Also, jetzt gehen wir aber zum Konkreten, das, was wirklich wichtiger war. Das sind wir mit Urs Fischer. Wir müssen über den Urs Fischer reden. Urs Fischer.
Zeit.
Union Berlin. Mhm. Und die Frankfurter haben gemerkt, dass Union Berlin nicht Barcelona ist.
Offensichtlich,
und
ja.
Und die Altförster rein ins Camp Nou. Da kann man erstens mal nicht mit 20'000 oder noch mehr Fans anrücken.
Es ist bis zu 40'000 geredet worden.
Das ja, sowieso
also
nicht.
Sehr viele Frankfurter waren auf jeden Fall, die am vergangenen Donnerstag in Barcelona waren. Gleichzeitig zum Match im Camp Nou. Das war natürlich ärgerlich für Barca, wo sich nach dieser Niederlage, nach dem 2-3, nach einem bitter beklagt hat. Über was eigentlich genau?
Wer hat sich beklagt?
Barcelona.
Ja, dass quasi ihre Festung eben nicht mehr ihre Festung war, sondern die eingenommen worden ist. Ohne, dass man irgendwie müssen Wassergräben überwinden oder irgendwelche...
Also es werden jetzt wirklich ernsthafte Konsequenzen gefordert. Ticketing verantwortlich. ja, aber wie auch immer das heisst, dem muss jetzt offenbar dran glauben, muss sich rechtfertigen, dass es da irgendwie geschafft hat, dass Frankfurter ein Billett kaufen
können. Wieso haben sie denn nicht die Plätze selber besetzt, frage ich mich. Also, wenn Barcelona-Fans gesagt hätten, der Match ist uns wichtig genug, dass wir dabei sind, dann hätten die wahrscheinlich das Vorrecht gehabt, um die Tickets für sich zu reservieren. Die Mechanismen gibt es, oder? Ein gewisses Kontingent für Gästefans, ahnen, ja. Aber das gerade so viel sind. Und dann beschwert man sich, also, dass es passiert ist.
Ich glaube, Details sind noch nicht ganz klar, was schiefgelaufen ist. 5'000 Billette wären vorgesehen gewesen für die Frankfurter. Dass es mehr geworden sind, ja. Eigentlich ja, also ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Eintracht Frankfurt auswärts fährt und in grosser Zahl erscheint und dafür für positiven Trubel sorgt auf den Rängen. Also das hätte man auch können ahnen, dass die möglicherweise den Anspruch haben. Es erstaunt mich eigentlich auch, dass das, also sonst jetzt in der Europa League scheinbar nie so ein richtiges Problem war, ausser ich hätte es verpasst. Barcelona ist ja normalerweise schon ein Reiswert, gerade für Gegner, die normalerweise nicht so regelmässig Gelegenheit haben, gegen Barca zu spielen. Aber, also, abgesehen davon, eine Ausrede ist ja das eigentlich nicht. Also,
ich frage mich
noch erstaunlich, also, oder?
Ist dann vielleicht ein anderer Effekt, wenn du auswärts so viele Fans dabei hast, gleichzeitig im Waldstadion zu Frankfurt, haben sie ja mal auch 40'000 Fans, die sie anführen und in der Bundesliga. Klappt es ja nicht so.
Es klappt okay. Was ist mit 10. im Moment? 9., 10. um den Dreh rum. Sicher nicht in diesen Dimensionen oder
gut, man
Gegenden, wo man vorher war. Aber dafür spielt man europäisch. Das ist,
man spielt europäisch, das ist dass man, etwas, ja. Was muss man dort sicherstellen, wenn man wieder dabei sein nächstes Jahr? Jetzt auf Platz 10 wird es, ich glaube, 39 Punkte. Und die Mannschaften, die dort um die europäischen Plätze kämpfen, sind gerade, wir haben es angesprochen, Union Berlin zum Beispiel, Köln vorne dran, mit 54 oder 53 Punkten, irgendwie so etwas. Freiburg ja, also 56, da sind wir schon fast bei der Champions League Plätze.
Also Union hat 47, ist jetzt noch mal aufgemacht. Also 8 Punkte, aber es sind noch 4 Match. Also,
du müsstest aufholen, ja.
Ja. Ja. Und dann gibt es noch, je nachdem, also Platz 7 potenziell dann auch noch, je nach
Ausgang vom
Cup etc.
Pokal.
Richtig, ein Pokal, wie der Deutsche so schön Pokal sagt. Auch die anderen reden vom Cup, aber nicht die Deutschen. Ja, und dort sitzt im Moment der 1. FC Köln drauf auf Platz 7. Trainer Steffen Baumgart, wo Urs Fischer, um jetzt wieder auf den Herr Fischer zurückzukommen,
genau.
Wo ja eigentlich so indirekt ein Barcelona-Besieger ist, oder? Wenn Frankfurt schlägt Barca und Union schlägt Frankfurt. Also,
ja.
Ist der Fall eigentlich klar.
Ja, das ist auch logisch.
Das ist auch kein Wunder.
5-2.
Wenn der Herr Baumgart sagt, sich der beste Trainer von der Bundesliga über seinen Kollegen Fischer. Das ist noch erstaunlich. Für einen, den man zu Basel nicht mehr wollte, vor ein paar Jahren.
Ja. Zu Basel hat man wahrscheinlich einfach sich zu fest darauf konzentriert, dass der Urs Fischer ein Zürcher ist. Während die Deutschen das eher weniger machen. Die schauen eher darauf, was einer kann und wie einer ist. Und nicht, wo er herkommt.
Möglicherweise. Ich weiß nicht.
Was immer ein Vorteil ist, übrigens, wenn man sich nicht beeindrucken lässt durch irgendwelche Pässe und weiß ich, was noch dazugehört. Also nicht Zuspiel, sondern
naja.
Einreise, Ausreise, irgendwelche Dokumente. Was ja meistens nicht sehr aussagekräftig ist. Außer man kommt aus der Ostschweiz. Dann natürlich muss man.
Ehrlich. Ostschweizer.
Dann kann man sich darauf verlassen.
Gute dass, Ostschweizer Rassismus. Nein, sie auch
Scherz gerne. Am Rand. Nein.
Gauer, Thurgauer, Appenzeller,
die schon.
Inner- und Ausserrödler. Und überhaupt.
Wo man herkommt, eben da sieht man, der Urs Fischer, der mal als Zürcher in Basel war und nicht erfolgreich war, relativ, also ja, schwierige Phase. Ja,
langweilig war er vor allem, hat man ihm vorgeworfen. Also der Fußball, nicht der Urs Fischer.
Ja, das kann man jetzt so nicht mehr behaupten.
Nein.
Also in der alten Försterei würde man kaum einen finden, der das unterschreiben würde.
Kaum.
Und die wissen es wahrscheinlich besser.
Kaum. Also man muss auch sagen, der Urs Fischer hat ja Erfolg gehabt mit dem FC Basel, wie man sie da nicht mehr gehabt hat. Und hat eigentlich auch das abgeliefert, was man von ihm erwartet hat. Also gut, wobei ich muss sagen, man hat eigentlich mehr Spektakel hat man sich gewünscht. Hat aber eine Mannschaft gehabt, die einfach gut genug war, dass sie gar nicht hätte Spektakel machen müssen. Das ist ja dann vielleicht, spricht auch für die Reife von einem Trainer im Nachhinein. Wobei, ich kann mich jetzt erinnern, dass ich auch nicht, wenn ich die Match gesehen habe, jetzt auch nicht das Gefühl hatte, aha, jetzt eben, ich fühle mich extrem gut unterhalten. Ist aber vielleicht, muss man im Nachhinein fairerweise sagen. Und dann hat gleich auch, also, dem Ungleichgewicht geschuldet, einfach, was damals Qualität vom FCB und vom Rest von der Mannschaft in dieser Liga angeht. Und der Herr Fischer, also sein Job war ja dort, gewesen, Match zu gewinnen. Das hat er gemacht. Dann hat man einfach gern mit ein bisschen mehr, Flair gewonnen und mit ein bisschen mehr Basler Stahlgeruch. Also, ich glaube, gar nicht nur auf den Trainer bezogen, sondern auch, was die eigene Mannschaft angeht. Es gibt die Aussage von Marco Streller von damals. Man hat so viel Vorsprung auf IB, wenn man jetzt noch ein paar Basler Eigengewächse einbaut, reicht es immer noch, verkürzt, zusammengefasst. Ja, das sind ja so Sachen, die einem um die Ohren fliegen irgendwann.
Immer gefährlich. Mindestens kann man sagen, in der Momentaufnahme der Urs Fischer mit Union Berlin, die Mannschaft kann immer wieder Abgänge kompensieren und wird eigentlich immer noch gefestigter in dem System, wo sie sich drinnen bewegt. Also die Altförsterei gilt mittlerweile. Also uninnehmbare Festung, relativ, haben auch schon Match verloren, die Saison daheim. Aber der Eindruck bleibt halt, dass die vor allem daheim fast schon Macht sind. Oder? Zuletzt das Berliner Derby gewonnen, allerdings nicht daheim, sondern im Olympiastadion, daheim in der Stadt. Aber das ist schon eindrücklich, was der macht mit denen. Vom Aufstieg bis zu der Etablierung in der Liga, bis zum Vormarsch, bis in die, ja, schauen wir mal, Europacup-Plätze. Letzte Saison hat der Max Kruse noch gesagt,
Conference League, meinst du?
Conference League. Interkontinental League, das wäre ein bisschen übertrieben. Conference League interessiert ihn eigentlich nicht, wobei wir haben vor dem Mittagessen diskutiert, hast du gesagt, doch, die sind langsam lustig, weil die auch quasi die Europa League aufwerten.
Ja, absolut.
Ja, dann ist die Europa League nicht mehr die letzte, sondern die mittlere Liga.
Ja, nein, die Europa League ist vorletzt. Hat vor allem mittlerweile richtig gute Namen drin, hast du das Gefühl? Also so, ja. Und vor allem die schlechten Namen, die ein bisschen unattraktiveren. Wo wir uns natürlich würden wünschen, dass die Schweizer nicht dazugehören, dass die eher wieder in der Europa League irgendwann auftauchen. Die sind jetzt halt eins weiter rund. Also kann der FCB auch ein Liedli singen mit diesen Auswärtsreisen nach Almaty etc.
Ja, gut, aber
Karabach, wo man hat müssen unternehmen, oder?
Das wird also in der Zukunft nicht besser werden.
Das ist natürlich der Worst Case gewesen, glaube ich, was so die möglichen Gegner angegangen ist. Aber
das Ziel ist ja offenbar, dass in absehbarer Zeit einfach alle europäisch spielen, vor allen Ligen, dass es überhaupt nicht mehr besonders ist. Dann muss man sich wieder etwas Neues überlegen. Was macht man denn? Wenn die Hälfte von jeder Liga spielt, Champions League,
nein,
die andere.
Das stimmt ja nicht.
Ein Viertel nach Europa League und die hinten, gut, die spielen dann noch.
Über die Champions-League-Reform müssen wir zu einem anderen Zeitpunkt diskutieren. Gut. Wo dann noch die Wildcard für die am besten Performenden, die es nicht in die Champions League, aber mindestens in Europa oder in die Conference League schaffen, die dann nachher nachrutschen, aufgrund von ihrer historischen Wertung. Also furchtbar. Ja.
Meritokratie völlig abgeschafft wird.
Ja, nachher. Ein relatives Konzept, sagen wir es mal so.
Verdienst aus der Vergangenheit, wo dann 10 Jahre zurückliegen könnt, dass die eine Rolle spielen und das aktuelle Geschehen nicht mehr. Ja, so versuchen sich die Grösseren ihre Plätze zu sichern. Wie es so ist,
ja,
überall. Gut, wenn wir weitermachen, mir wird da signalisiert, mach hin. Und machen wir. Jetzt wechseln wir. Der FCZ ist quasi Meister, da müssen wir uns,
machen wir uns nichts vor.
Muss uns in einem Herzlich keine Mördergrube mehr machen.
Also. Er kann sogar am nächsten Sonntag zu Abend Meister sein, wenn er
beim Zuschauen
sein Match gewinnt vorher, am Samstag.
Das macht er nicht, gibt nämlich 2-2.
Bist du sicher? Du bleibst jetzt dabei, bis es 2-2 kommt,
nehme ich
an. Das ist, das denke ich, ein sehr, sehr vernünftiger Ansatz. Normalerweise genau so geht es auf. Nein, also der FC Zürich am Samstag daheim gegen Sion. Dort gewinnen und Basel muss dann verlieren, auch daheim am Sonntag gegen Luzern. Und dann wären wir am, Was ist das für ein Tag? Am 24. April Schweizer Meister. Was, ja, wir wieder ein Tränchen verdrücken, weil die Spannung einfach halt schon ums Verrecken nicht will auftauchen in dieser Super League.
Ja gut, aber da kann der FC nicht führen.
Nein, das natürlich ist, nicht.
Da sind die hinten dran die Schuld das Mal.
Da ausnahmsweise müssen wir diesen
nicht schuld sagen. Der FC schon souverän, aber nicht so ein Seriensieger, dass man sagen könnte, die hinten tun eigentlich alles, was sie können, aber sie verlieren jedes Mal wieder. Und, ja, also IB und Basel haben sich
zum Teil
nicht darum bemüht, dass dann im FCZ wirklich auf den Fersen bleiben.
Ja, bemüht wahrscheinlich schon, aber nicht sehr erfolgreich
bemüht. Ja, aber nicht genug.
Ja, offenbar nicht. Also IB ist irgendwo erstaunlicherweise hat man das Gefühl, in der Nach-Wagner-Ära ist jetzt nochmal eine Stufe weiter irgendwo in der Beliebigkeit, also die Ära Vanetta ist immer noch ohne Sieg. Es sind doch mittlerweile 5 Matches, wo man sich doch irgendwie erhofft hat, dass da noch ein Ruck kommt, wenn der David Wagner weg ist, wo man wahrscheinlich im Nachhinein muss sagen, dass er relativ lang von dem Seoane-Effekt noch, oder also Effekt, von der Arbeit vom Jerry Seoane profitiert hat und dann noch relativ viel Verletzte hat müssen mitschleppen und irgendwann ist er dann mit seinem Latein am Ende gewesen. Herr Manetta, sein Latein dünkt einem jetzt nicht viel überzeugender, was man jetzt so sieht. Am Wochenende gegen Zürich, das ist ja dann, also hinten raus, ja, hat man jetzt als Zürcher gar nicht gross müssen Angst haben, dass noch etwas passiert, was eigentlich ein Noch-Meister, der mit einem Goal hinten ist und schon noch will, immerhin noch die europäischen Plätze irgendwie sichern. Ja, das ist eigentlich, was ist das? Ziemlich eine Bankrotterklärung. Also, schon erstaunlich, was in diesem Jahr aus IB geworden ist. Aber jetzt schweifen wir, jetzt bin ich zu IB
abgetrieben. Ja, jetzt wollte ich die gleiche Handbewegung machen wie du vorher.
Du hast völlig recht.
Mach hin.
Du hast völlig recht. Nein, der FCZ wird Meister.
Ja, das aber wahrscheinlich so am 1. Mai. Möglicherweise erst nächste Woche, was dann auch gewisse Sprengkraft beinhaltet. Heraus zum 1. Mai.
Zu Basel. Und
gleichzeitig feiern wir noch.
Ja, im St. Jakob-Park.
Ja, das würde ich nicht empfehlen.
Also das ist, ja gut, dort muss man shooten und gewinnen.
Ja gut, aber die Mannschaft ist sicher dort. Die Fans müssen ja nicht unbedingt im St. Jakob-Park die Meisterschaft feiern. Da würde ich sagen, da müssen wir dann aus dem Beispiel von Barcelona lernen und schauen, dass die Gästefans eben gar keine Tickets kriegen oder mal die richtigen Gästefans und nicht die, die nichts zu tun haben mit dem Match.
Ja, also es wird jetzt spannend sein. Offenbar hat man beim FCB den Gästesektor schon vergrößert, was ja dann eigentlich auch nicht blöd ist, weil dann hat man die Leute am gleichen Ort und kann irgendwie die Fanlager auch einigermaßen voneinander trennen. Vielleicht müsste der FC Barcelona mal zu Basel anrufen, wie man das irgendwie in den Griff bekommt, dass man merkt, okay, wo muss die Trennung gezogen werden, wie stellen wir fest, wer wo wem Billett verkauft hat und wo kommen die Leute eigentlich her, zu wem haben die? Also ja, vielleicht das mal als Input an Herr Laporta, der das sicher begeistert wird aufnehmen. Gut. Im Eishockey wird Zürich jetzt auch Meister, oder? Gestern, Montagabend, Ostermontag, wir nehmen am Dienstag Mittag auf. Ein Last-Second-Sieg, muss man fast sagen. Ausgeglichen, 1,5 Minuten vor Schluss. Ein Zug, der Coaches Challenge nimmt, nicht erfolgreiche und nachher 2,2 Sekunden vor Schluss Siegtreffer Justin Acevedo zum ersten Sieg in dieser Finalserie, im ersten Spiel. Und jetzt ist Zürich vorne gegen EV Zug. Was ist das jetzt schon, die Weichenstellung in Richtung Titel? Du weißt ja, das natürlich und beantwortest.
Nein, ich weiss es nicht, aber Weichenstellung sicher, weil
die brauchen jetzt. Weichen ist jetzt mal
gestellt. Ein Sieg weniger bis 4 als die anderen, ja.
Ja, muss man.
Das ist sicher mal ein Vorteil. Aber
sind das jetzt die
Advanced
Stats, die immer auch davor reden?
Genau. Selbst die basieren auf einfachster Kalkulation, wie es so ist. Man schmückt sie einfach schön aus. Nein, ohne Seich. Das ist natürlich ein Erfolg für Zürich, ja. Man schockt für Zug wahrscheinlich auch, weil man doch recht lang 2-0 geführt hat und dann aber das Gefühl gehabt, da kommt nichts mehr. Oder man ist so souverän, dass man das sowieso über die Runde schaukeln kann. Man hat vor allem bei Stampfer 2-1, wo Zürich dann versucht hat, mit der Brechstange zu kommen, ja, eine riesen Chance gehabt. In Unterzahl, was mir recht ist, wo nachher der Ausgleich kommt. Aha. Oder was ist da gewesen?
Doch, man hat unmittelbar vor dem
Ausgleich Simeon, Simeon allein vor dem Goal gestanden.
Oder Kovac, meine noch dran ist, oder? Also, ich habe in der Wiederholung.
Genau.
Ich habe mich dort noch nämlich geärgert, dass die Fernsehwiederholung irgendwie im Winkel so ist, dass man es nicht recht sieht. Aber wahrscheinlich die Stockhand irgendwie dran, oder? Ja.
Das ist eigentlich normalerweise drin. Da hat mich Tim Traber erinnert, der mit Servet vor Jahren die Chance gehabt, Spiel 1 zu entscheiden im Zug, das leere Goal gehabt und die Latte getroffen hat. Also, Simeon steckt die normalerweise rein. Also, leicht, wenn der 10 cm hoch kommt, ist er drin. Der Kovac liegt quasi und kann vertikal gar nicht mehr reagieren. Unmöglich.
Ja.
Und dann kriegst du sie. Ich glaube, Zug hat am Schluss ein bisschen zu wenig getan. Auch das passive Verhalten 5 gegen 6 nachher im Normalfall sind sie in Unterzahl auch sehr aktiv und lassen dem Gegner gar nicht viel Zeit, um die freien Leute zu suchen. Das macht ja das Boxplay so erfolgreich. Mhm. Unter anderem. Und wenn man eine Zeit gibt, das hat man gesehen bei Zürich, dann sind's cool drauf. Dann spielen sie es gut hinten drin, haben auch gute Leute hinten drin. Aber ich glaube, mit ein bisschen mehr Wagemut wäre da von der EVZ wäre es relativ leicht gewesen, das dann über die Runde zu bringen.
Ja,
vielleicht ist man sich einfach nicht mehr gewöhnt, dass man muss um eine Sieg richtig kämpfen, oder?
Das wäre meine These gewesen, aber die ist natürlich total flach und ja, ich weiss auch nicht, ein bisschen einfach. Aber du hast natürlich, also vor dieser Finalserie hat man davon geredet, Zug jetzt 12 Playoff-Spiele in Fall gewonnen, also inklusive Final letzte Saison. Dazu zweimal 4-0 durchmarschiert. Gegen Gegner, die sicher nicht in der Nähe waren, vom, wo jetzt der ZSC ist. Also, Davos hat zum Teil natürlich starke Gegenwehr geleistet, aber hat am Ende nicht die gleiche Breite. Ich glaube, da treten wir niemandem zu nahe im Kader, wie es jetzt die Mannschaft vom ZSC hat, wo ja auch so langsam jetzt scheint zu klicken. Also, das, wo man die ganze Saison darauf gewartet hat, dass es endlich passiert, dass man irgendwo die Spur findet, dass die Ausnahmekönner, wo bis in die vierte Linie plus eigentlich, also ist man immer klar überdurchschnittlich besetzt im Vergleich zum Rest von der Liga. Und jetzt scheint das plötzlich aufzugehen. Jetzt kommt's.
Es ist eigentlich ein untrügliches Zeichen dafür, wenn man plötzlich Leute sieht, die vorher keine Rolle gespielt haben. Wir haben da ein bisschen Mühe mit unseren...
Wir husten beide.
Mit unseren Atembeinen, ich weiß nicht, ob es da irgendwie die Luft draussen haben, wahrscheinlich...
Meinst du, die sind schon am...
Irgendeinen Hack losgelassen und haben die Lüftung gestört, da in unserem Studio, nein, ich weiß nicht.
Wahrscheinlich liegt es irgendwie eher am Wetter.
Man sieht es bei Zürich aber tatsächlich, dass plötzlich Leute wieder wichtige Rollen haben und auch auffällig gut spielend. Reto Scheppi zum Beispiel, wo eine wichtige Figur ist mit seinem Defensivverhalten auch, Körperspiel. Chris Baltisberger, wo wieder in Erscheinung tritt. Das sind so Anzeichen dafür, dass die Mannschaft zusammenwächst und zu etwas Grossem mindestens einmal unterwegs ist. Wenn man das Gefühl hat, während der Regular Season ist mehr Stückwerk, man sieht die guten Spieler, natürlich, Malgin ist immer ein guter Spieler. Andere Ghetto auch, wenn sie die Unterstützung noch haben von allen anderen und das zusammenwächst, dann ist Zürich, man hat immer von Luxuskader geredet, von der Besetzung her, wahrscheinlich, also mindestens auf Augenhöhe mit dem EVZ. Mhm. Nur hat man die Synergien nicht immer ganz können nutzen von den Weltklasse-Spielern, die man hat, mit dem Malgin, mit dem Andre Ghetto, mit dem Goalie jetzt. Und das zum Ganzen können zusammenfügen. Es ist wirklich spannend, jetzt, wie Zug reagiert mit der ersten Niederlage in den Playoffs dieses Jahr. Das, was letztes Jahr war, interessiert mich ein bisschen weniger, weil doch ein Haufen Spieler nicht mehr rum sind. Also, Sommerpause, das ist für die Statistiken interessant, aber eigentlich völlig irrelevant, wenn es um die Form geht von dieser Mannschaft, wie lange das die schon vorherrscht in dem Zustand. Jetzt ist die Frage, können sie reagieren oder sind sie so schockiert? Das glaube ich eigentlich, ehrlich gesagt.
Also es ist ja eine recht reife Mannschaft.
Oder? Ja, sie haben ja schon müssen in Verlängerungen und haben in Verlängerungen gewonnen. Also dort bist du ja auch immer auf dem Prüfstand und musst ein intaktes Nervenkostüm haben. Ich glaube schon, dass die reagieren können. Für Zürich wird es wahrscheinlich überraschend sein, wie aggressiv Zug spielen kann, wenn wenn es sein muss. Also, jetzt dunkelt ein bisschen verhalten im ersten Match. Zum Teil hast du gesehen, Überzahlsituationen, die nicht konsequent ausgespielt worden sind, immer noch versucht, Querpass zu liefern, wo man sagt, da musst du eigentlich schiessen, dann gibt es mindestens eine Abschlusschance für Einbahn. Dort ist man wahrscheinlich ein bisschen verwöhnt gewesen bisher.
Mhm. Wobei, immer schiessen, auch nicht gut. Wie das entscheidende Goal 2,2 Sekunden vor Schluss zeigt. Herrlich, der André Guetta, der eigentlich, behauptet jetzt einfach mal, 80% von allen Spielern, die irgendwie den Böck in dieser Situation, Spielsituation, so kurz vor Schluss auf die Schaufeln überkommen in dieser Position, die hauen dort einfach mal drauf. Und es kann niemand etwas sagen, weil das ist schon richtig. Aber täuscht den Schuss an, legt über auf einen Gehring, meine ich es. Der Juice muss rauskommen. Und der Gehring hat nachher auch nicht die Übersicht. Also es ist herrlich gespielt, dass nachher der Acevedo bedient wird auf der anderen Seite.
Eiskalt.
Und sie nachher kann reinhängen. Aber wirklich, also traumhaft gespielt. Weiss nicht. Hoffen, der ist noch ein bisschen gefeiert worden gestern nach dem Match für das. Also wirklich.
Wer?
Der Herr André Guetta. Also sensationelle Übersicht.
Ich denke auch, dass der Trainerstab da einen gewissen Anteil hat, weil man das schon im Powerplay muss er so machen, weil man weiss, der EVZ hat recht aggressiv ist in Unterzahl. Im Normalfall. Genau die schützen. André Guetta auf dieser Seite, Malgin auf der anderen Seite, weil man aus dem Spiel nehmen. Also musst du quasi einen Seitenwechsel haben, damit die Box irgendwo verwischt ist auf dem falschen Fuß. Und dass der Gehring nachher nicht schiesst, ist eigentlich logisch. Links schützt, Pass kommt von rechts. Direkt schiessen kann er nicht. Er muss ihn annehmen. Wenn er ihn annimmt, vielleicht
ein Wrist. Der Vorteil schon fast wieder flöten.
Ein Wrist-Shot. Den kannst du direkt versuchen, wobei du so viel Spannung drauf haben und noch schauen, dass du richtig verwischt ist. Ist ähnlich, wenn du im Golf eine Hanglage hast, musst du mit einberechnen, dass es irgendwo auf die Seite geht. Also muss er den Pass fast spielen von dieser Seite. Weil dort solltest du eigentlich einen Rechtsschütz haben. Der hätte können direkt schiessen können, wenn es der Malgin gewesen wäre zum Beispiel. Aber wunderbar gespielt, absolut.
Mhm. Also, und dann hat man noch so ein Randthema und wir reden immer über Schiedsrichter und Entscheid. Und jetzt das machen die Schiedsrichter nichts dafür.
Nein, sie können nichts dafür. Coaches
Challenge geben.
Im Gegenteil.
Nach dem 2-2, muss man dazu sagen. Nicht nach dem, die Coaches Challenge, die dann Tanjes genommen hat, wegen, jetzt muss man helfen. Goalie-Behinderung ist challenged worden.
Ja.
Eigentlich hat er aber wollen.
Der Böck, der das Spielfeld verloren hat, also das Netz oberhalb vom Plexiglas berührt hat. Mhm. Das hat man, glaube ich, gesehen. Die Spieler haben es gesehen, haben es für behauptet. Mhm. Sie haben das gesehen im Video, also bei Fernsehaufnahmen lässt sich das nicht bestätigen. Man sieht die Scheiben erst wieder, wenn sie auf dem Eis ist. Also wo sie dann gelandet ist, sieht man nicht. Und selber haben es, glaube ich, auch festgestellt, man sieht das tatsächlich nicht. Das ist auch schwierig, weil die Netzplexi sind meistens schwarz, damit die Leute hinten dran gut durchsehen. Irgendwie ist das
für das Vorteil. Auge ist das irgendwie
höher. Also nicht senfgrün, sondern schwarz, dass man etwas sieht. Und dann siehst du natürlich die Scheibe nicht. Und wenn die Scheibe das Netz berührt, dann müssen die Schiedsrichter eigentlich unterbrechen. Jetzt sage ich, das ist ähnlich wie das Goal, wo Zug in Davos schiesst, wo die Faxen vom Herrn Lander eigentlich nicht sehr legal gewesen sind. Dann sagen wir mal mindestens grenzwertig. Wenn sie es sehen und es bewusst ist, pfeifen sie es. Und wenn sie es nicht sehen, pfeifen sie es nicht. Das sind für mich Tatsachen entscheidend, wo man...
Das mit dem Pöck, den ich mit dem Schwöfen ist, das ist reviewable. Also das ist
reviewable.
Kann man das anschauen. Jetzt ist es aber schon so, eben, jetzt gibt es aus Zuckersicht, also mindestens Fansicht, zum Teil die Haltung, ja, Pöck ist draus gewesen. Also das muss ich dann schon noch, also du musst es können belegen, oder? Als Schiedsrichter, du kannst nicht einfach sagen, ja, wahrscheinlich ist er draus gewesen, es würde der Logik entsprechen, sondern du musst den Bildbeweis haben.
Genau, wie beim Goal musst du die zweite Linie berühren.
Genau, also du musst es sehen, dass es nicht so ist, wie du ursprünglich entschieden hast.
Ja.
Auf dem Eis. Und dann darfst du es ändern. Das ist ja dann das, was der Fan zum Teil, nicht ignoriert, aber mindestens geflissentlich so ein bisschen Hintergrund schiebt, wenn es ihm nicht nützt, sagen wir es mal so. Und jetzt?
Jetzt muss ich mich fragen, wieso hat Antanias überhaupt eine Challenge genommen? Also, es steht 2-2. Im schlimmsten Fall.
Das ist ein gewisses
Risiko. Akzeptierst du, das geht so 2 Minuten? Oder hat er sich überlegt, ich nehme die Challenge, weil das Powerplay von Zürich, das killen wir eh, 2 Minuten schaffen wir und dann sind wir gleich weit, vergeben aber so die Chance, dass möglicherweise die Schiedsrichter wieder den Giannoni-Bonus ausspielen und sagen, ja, es ist zwar keine Goalie-Behinderung, aber weil es der Giannoni ist, ist es eben gleich eine.
Funktioniert das wirklich so,
bei dem Giannoni-Bonus? Das ist nicht der Fehler von Giannoni, erstmal, zweitens, verhaltet er sich einfach sehr geschickt in diesen Fällen. Entweder macht er nichts mehr, dass man muss sagen, ja, der kann sich nicht mehr bewegen. Oder er macht so, hat wirklich marginale Signale oder Bewegungen, die Signale sind, dann Schiedsrichter, hey, schau, ich habe nicht können, da müssen wir schauen. Also, wahnsinnig geschickt. Und ich glaube schon, dass der einige Mal profitiert hat. Er hat auch Leute, zum Beispiel das Bein gestellt mit der Kelle, die Scheibe nicht verwünscht, wo man keine Strafe gegeben hat.
Was ist das im Halbfinale gewesen?
Ist gegen...
Gefährlich. Jetzt, gegen ja, also ja, die Szene ja. Mindestens...
Ja, und gegen Davos hat es eine ähnliche Szene gegeben, wo der Stransky leibt vor dem Goal, hat der Schieben auch verpasst. Dort hat man dann wieder genau, nichts mehr wollen müssen. Und übrigens noch, was ich noch will sagen, das Nachstochern, das man beim Zkraken pfiffen hat, sieht man in jedem Spiel 15 Mal mittlerweile.
Ja, natürlich.
Wenn man ein bisschen her schaut und nichts mehr um von Strafen, jemals. Und es wird auch niemand mehr ermahnt. Also...
Ja, das hat man eben, zu Recht aufgegeben, aber ja, es spricht dafür,
dass man möglicherweise... Hätte man es nie sollen machen.
Möglicherweise hätte man es nicht sollen machen. Nein, also ich glaube, ich verstehe den Antanius, dass er die Challenge nimmt, weil, ich weiss jetzt nicht, ob ich einen Giannoni-Bonus orten würde, aber, also, das ist jetzt gemein, möglicherweise verkürzt, aber zum Teil fragt man sich schon, nach welcher Logik es eine Goalie-Behinderung geben wird oder nicht. Also sie, ja. es hat tatsächlich genug Szenen gegeben, wo man sich, wo ein Goal zurückgenommen worden ist jetzt in der ablaufenden Saison, man das Gefühl, jetzt wird aktiv gesucht danach, dass der Goalie nicht hätte können, dass der Goalie nicht hätte können reagieren. Jetzt wirst du zu Recht einwenden, das ist das, was die Sportchefs haben wollen. Das sind die Schiedsrichter nur zum Teil in der Verantwortung.
Sportchef und Goalie-Trainer vor allem, die haben einen riesen Einfluss genommen dort scheinbar.
Also dort, ja gut, das, am Schluss ist der Goalie-Trainer im Sportchef unterstellt. Also ich finde, das sollte eigentlich
verantwortlich sein. Das meint der Sportchef, ja.
Das ich und Sportchefs unterliegen dieser Illusion immer noch. Genau. Nein, aber also, dass man dann sagt, okay, ich nehme sie, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wir können nochmal eine Strafe über und 2 Sekunden vor Schluss kassieren wir ein Go, ja. Das ist jetzt passiert. aber im Normalfall es ist nicht absurd gewesen, das zu machen, weil es hat tatsächlich genug
Situationen
gegeben, wo wenn irgendwie noch einer in der Nähe ist und der Baltisberger ist ja dann wirklich nahe am Giannoni, in dieser Situation, wo er ablenkt. Es wäre nicht gut gewesen, wenn man das Goal zurückgenommen hätte. Also, das bitte richtig verstehen. Nein, aufgrund von diesen Bildern. Aber es soll schon passiert.
Halt, genau, weil man es nicht weiss.
Es soll schon passiert. Ich kann sagen, vielleicht ist es 50-50. Gibt es eine Strafe oder
nicht? Selbst
30-70.
Leider ist es 50-50. Aber auf die nächste Saison hin, jetzt kann man das nicht mehr korrigieren. Muss man dort andere Regeln haben. Da muss man sich stark wirklich an der NHL orientieren. Wäre empfehlenswert, dass die Schiedsrichter eigentlich auch vorhaben, aber Clubs lassen das nicht zu. Also, die regieren einmal so, wenn sie mal betroffen sind von so einem Goal, dann wollen sie wieder schärfere Regeln. Das muss man schon mal klar sagen. Aber dort muss man sich an der NHL orientieren, wo wirklich drauf geschaut wird, wird der Goalie tatsächlich behindert oder tut er nur so. Dort schauen sie auch darauf, ob sich ein Verteidiger allzu leicht in seinen eigenen Goalie schupfen lässt, weil wir das auch schon gesehen haben bei uns. Und unsere Schiedsrichter sind nicht fähig, um das zu erkennen. Muss man ganz klar sagen, nein, sie sind nicht fähig, sonst würden sie es machen. Also bei dem Goal, wo der Davos schiesst vom Schmutz in den Zug, sieht man das ganz gut. Der Hansson, wo im Normalfall der Davoser würde wegräumen vor dem eigenen Goal, kommt leicht dann her und geht nachher in die Giannoni rein. Und da gehen die Schiedsrichter drauf rein. Das müssen sie sehen, das ist das Hockey-Play, oder? Die müssen schon auch berücksichtigen, dass die Spieler Schlitzohren sind und alles ausnützend. Und in der NHL schauen sie das viel genauer an, was macht jeder Einzelne dort. Und wenn sie einmal sehen, oh, das war kein natürlicher Schupf gewesen, oder eine Bewegung, eine Reaktion auf eine leichte Bewegung, der geht nicht so, dann winken sie ab. Und dort müssen die Goalie wirklich, die müssen alles versuchen und dann kriegen sie das. Aber sonst kriegen sie es in der Regel nicht. Also härterer Maßstab, der am ganzen Sport am Schluss nützt. Gleichzeitig frage ich mich aber immer noch, gibt es haben wir zu viele Möglichkeiten. Ich mag mich an Ueli Schwarz erinnern, wo wo man über das diskutiert hat, hat er davor gewarnt, das zu machen mit den Challenges, weil man am Schluss genau das haben wird, was man jetzt gesehen. Das wird wegen jedem Seich, gehen die Video schauen. Also, da siehst du zum Teil Pfostenschüsse, wo du fragst, wie soll der Böck im Gold drin gewesen sein?
Aber also, das ist nicht eine Challenge, oder?
Nein, es ist keine Challenge, da könntest du überprüfen, aber das inflationär, und dann kommen die Challenges noch dazu. Eben zum Teil Pfostenlattenschüsse, also wo weißt, wenn der reingeht dort, dann kann er nicht so wegspicken, oder? Und die Spielerreaktionen zum Teil, nicht einer jubelt. Gehen sie noch anschauen. Also mindestens einer sieht es immer.
Gut, du kannst, das kann man natürlich so sagen. Ich finde gleichzeitig, schau doch einfach, dass du sicher bist, dann hast du es. Pfostenschuss siehst du ja normalerweise schnell, oder Lattenschuss. Also das ist eins, zwei Wiederholungen, dann hast du es gesehen.
Gut, Lattenschuss ist noch perfider, weil der kann wirklich noch auf dem Eis tun, im Prinzip hinter der Linie aufkommen, wenn es ganz blöd läuft.
Oder? Ja, aber dort würde ich die Schiedsrichter in Schutz nehmen. Ich finde, vorher hat man gesagt, ja, nützen doch die Technologie, dann hat man, oder entweder seid ihr blind, nachher hat man eine Kameras gegeben, dann haben sie es nicht für alles brauchen, jetzt dürfen sie, machen sie es. Finde ich eigentlich
können.
In Ordnung, im Ansatz, oder? Und ich finde jetzt auch mich stören die Challenges eigentlich nicht. Vor allem, wenn es jetzt auch eine Konsequenz gibt, wenn du falsch liegst, wie jetzt der Dan Tangnes, nämlich du kassierst nachher eine Strafe, das finde ich gut. Mit dem, ja, logisch, versucht man das irgendwie einzudämmen, dass man einfach mal per se eine nimmt. Ich glaube, was man sich irgendwie müsste überlegen, ist ein Zeitlimit für die Challenge oder beziehungsweise für das Video-Review. Also es hat jetzt schon, ich weiss nicht, wie lange es die durchschnittliche Video-Review-Dauer ist. Das ist jetzt auch auf Gefahr her, dass wir sehr anekdotisch werden. Aber du hast dann gleich Situationen, wo es gefühlt sehr lang geht und nochmal und dann schauen wir noch einmal. Und dann,
ja, aber das ist, und das, weil, das, ich,
da geht es ja eigentlich darum, klar, es geht ja eigentlich immer noch darum, klare Foul-Entscheide zu verhindern. Und wenn du etwas in, sag jetzt, 90 Sekunden Videostudium nicht siehst, dann kann der Foul-Entscheid nicht so klar sein. Das ist jetzt meine Milchbüchli-Rechnung.
Ja.
Könnte man eine Uhr laufen, jetzt gibt es wahrscheinlich Schlaumeier in gewissen Stadien, wo dann plötzlich aus irgendwelchen Gründen, wenn das Auswärtsteam etwas challenged, ein Problem mit dem Monitor hat oder so, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das funktioniert nicht.
Die einzige Lösung,
die es gibt für das, ist ein Situation Room, wo eigentlich schon geschaut wird, bevor die Schiedsrichter dann gehen schauen, oder?
Dass man zum Beispiel einen
Pfostenschuss überprüft, während das Spiel noch läuft und nicht muss nachher go abpfeifen oder während dem nächsten Unterbruch noch wieder 2 Minuten verliert, weil die Spiele sind so schon ausgewalzt bis zum geht nicht mehr. Also erstens mal verstehe ich nicht, wieso dass man am Playoff-Spiel muss am 8. anfangen, während der Tagesschau, es schaut eh niemand mehr. Am 7:45 kann man locker anfangen. Das heisst, du wählst das Zeit, du klaust eigentlich dem Konsument Zeit. Dann hast du immer noch die 18 Minuten Pause, wo kein Spieler interessiert. Also das Argument von der Erholung für die Akteure, das ist
Blödsinn.
Billig, oder? Und da wählst du das Spiel immer noch mehr aus. Jetzt hast du die Challenges die ganze Zeit, da gehst du noch jeden Pfostenschuss anschauen. Am Schluss hast du Match, die sind zum Teil, sind wir nachgeschaut, 3 Stunden gehen die. Also für jedes Drittel hast du 1 Stunde am Schluss. Das geht einfach zu lang. Das ist zu lang. Das ist das Problem, was sie im Baseball haben in Amerika. Seit Jahren versuchen sie, gegen das anzukommen. Und sie machen nichts Gescheites, oder? Sie kommen immer wieder darauf zurück, oh nein, das kostet dann ein bisschen Geld, oder das ist nicht gut. Und dann machen sie nichts. Im Hockey ist die Entwicklung langsam spürbar. Es wird immer länger ausgewalzt. Immer kommen noch mehr Faktoren dazu. Aber das, was gescheit wäre, der Situation Room, wo Leute schauen, während das Spiel noch läuft, das kostet nicht zu viel. Darum machen sie es nicht. Das ist der einzige Grund, es kostet zu viel. Darum verzichten sie darauf.
Apropos Kosten. Die Formel 1 ist im Moment wieder am darüber debattieren, wo man in Zukunft fahren will. Zum Beispiel in Imola, jetzt das Wochenende. Da wird man noch eine Weile sein. Es gibt andere Europa-Rennen, die offenbar doch stärker gefährdet sind. Unser geschätzter Kollege Roger Benoit, der uns vorhin zu unserem Schrecken verkündet hat, dass er immer lost und jetzt offensichtlich hoffentlich richtig zitiert wird von uns.
Und sofort dazu geführt hat, dass wir unser Programm geändert haben.
Ja, das muss
man auch sagen. Der Input, der hat genügend. Danke, Roger.
Absolut. Ja, endlich mal Fachkompetenz in Bezug auf Formel 1, in der Vorbereitung wenigstens. Ja, wir haben aufgepasst und gelost. Und jetzt können wir da verkünden. Nein, der Punkt ist der, den wir diskutieren. Monaco.
Ja.
Etwas, wo irgendwie so der Inbegriff von der Formel 1 ist, also mindestens für mich ist das immer eins von diesen Rennen gewesen, ich glaube auch für einen ganz, ganz grossen Teil von allen anderen Fans auch. Das gehört irgendwie dazu, dass die Formel 1 in Monaco fährt. Das passt. Beides so ein bisschen die Glamour-Abteilung, gleichzeitig natürlich ein völliger Anachronismus, also die Strecke würde so nie mehr wahrscheinlich entwerfen heutzutage, wenn sie nicht schon lange gibt, aber gerade darum ja lässig und scheinbar ist man sehr stark daran, sich zu überlegen, ja vielleicht doch noch ein Rennen nehmen, wo es mehr Geld gibt oder überhaupt Geld gibt, durchzuführen und Monaco dafür herzuschmeissen.
Ja. Gut. Monaco herschmeissen, ja. Ich habe das Gefühl, ja, es gibt noch Traditionalisten und Puristen, die an diesen Strecken festhalten, die man von früher her kennt. Da gehört auch Zolder dazu, zum Beispiel. Eigentlich nur in Europa gefahren worden ist. Ab zuerst mal ein Rennen in Amerika gehabt. Ich kann mich erinnern, Watkins Glen sind sie mal gefahren. Aber sonst eigentlich mehr oder weniger in Europa. Und mit der Globalisierung halt in dem Business hat sich das eigentlich von selber ergeben. Weil halt das Geld das woanders ist. Wenn du irgendwie 20 Millionen musst zahlen für als Veranstalter, dass du das Rennen überhaupt kriegst, wird es zum Teil für Strecken wie Nürburgring, zum Beispiel Hockenheimring, wird es dann schwierig, um da noch rauszukommen. Und das Formel 1 Business ist das egal. Die wollen einfach möglichst viel Kohle machen. Das ist ja eigentlich Verständnis, weil es ist verständlich, es ist ein Business. Mhm. Dann kannst du nicht viel vorwerfen. Nur wo ist Grenze? Ich finde dort den Ausverkauf in arabischen Raum finde ich ein bisschen unappetitlich, muss ich ehrlich sagen. Sehr. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber wie wir auch gehört haben vom Roger Venois vorher, die Formel 1 verdient mit dem Paket in Saudi-Arabien mehr als mit all den Rennen in Europa. Und da musst du dich schon fragen, wie kannst du dieser Konkurrenz noch Herr werden?
Ja gut, du kannst...
Das wird schwierig, oder?
Kannst du sagen, du tust quer subventionieren? Weil ich glaube schon, dass die Formel 1... Also, natürlich hat man jetzt mit Drive to Survive, dem Netflix-Format zum Beispiel, neue Fans gewonnen. Das ist jetzt auf und ab besprochen worden schon. Hat irgendwie neue Zuschauerschichten erschlossen, die vorher vielleicht nicht unbedingt geschaut haben, gerade in Nordamerika. Aber du hast gleich viele Leute, die seit Jahrzehnten schauen, die irgendwie auch mit dieser Formel 1 gewachsen sind. Und ich glaube nicht, dass denen einfach kannst die Kurse wegnehmen, die sie kennen, die auch irgendwo zu der Geschichte von dem Zirkus gehören. Also du willst ja dann auch wissen, wie hat, keine Ahnung, der Senna damals Kurs XY gefahren, zum Beispiel. Und du hast nachher den Vergleich zu denen, die heute unterwegs sind drauf, oder? Und wenn du nur noch, keine Ahnung, irgendwie deine drei verdrückte Rennen irgendwie in Europa hast und den Rest machst du irgendwo in der Wüste, es dünkt mich relativ kurzsichtig. Also eigentlich wäre ja so ein Paket wie zum Beispiel Saudi-Arabien, wenn man das schon machen muss, also kann man sehr gut darüber diskutieren, wenn man auch überlegt, was jetzt, wir erinnern uns an den Terroranschlag erst gerade am GP-Wochenende auf das, was ist das, ein Öllager gewesen, irgendwie 20 Kilometer von der Strecke entfernt, also ja, wo man sich dann kann fragen, wäre man in Silverstone gefahren, wenn irgendetwas so nahe an einer Strecke passiert, zum Beispiel, wahrscheinlich, lassen wir es mal offen, aber die Chance ist wahrscheinlich relativ klein. Man könnte also problemlos das Geld nehmen und sagen, hey, das nützen wir, um irgendwie so ein bisschen unser Vermächtnis auch zu pflegen nach einem anderen Ort. Und eben, ein Monaco zum Beispiel. Oder Spa, wo auch so Probleme bekommen, jetzt potenziell irgendwie. Dass man die versucht, im Kalender zu behalten, etwas zu tun für die. Dass man zum Beispiel jetzt auf Las Vegas geht, was wird kommen?
Ja.
Das finde ich eigentlich noch attraktiv, oder? Dass man sagt, hey, wir können den Las Vegas Strip auf und ab, nein, nur in eine Richtung und dann geht es irgendwie hinterrum. Irgendwo muss man noch ein paar Kurven einbauen. Das stimmt, passt alles, irgendwo, oder?
Aber man, auf das schaut man einfach zu wenig, oder? Die Strecken, die besonderen Strecken oder auch besondere Orte, wo man hingeht, okay, aber die Strecken in der Wüste, Jeddah oder auch Katar oder so Zeug, das hat keine Tradition und nichts, das sind irgendwelche Retortenstrecken, die sie irgendwo in die Wüste gebaut haben, wo sonst nichts ist. Also nichts gegen schöne Wüste, das ist ja durchaus etwas Charmantes, aber dort müssen wir rennen fahren, da geht es wirklich nur um Kohle. Bei Las Vegas hast du noch die Stadt im Hintergrund. Da freue ich mich drauf, weil ich das gerne sehe. Genauso wie Monaco, das sehe ich gerne. Imola zum Beispiel ist eine fantastische Strecke. Es hat einmal, ich habe auf der Playstation mal eine Strecke gespielt. Vietnam. Wahnsinnig coole Strecke zum Fahren. Für mich recht schwierig gewesen, weil mit dem Regler fahren, nicht mit dem Steuerrad. Hat mich richtig gefreut. Ich glaube, das Rennen hat nie stattgefunden, weil dann Corona gekommen ist, Krise. Ich weiss nicht, ob es mal eins geht oder nicht. Aber das sind so Sachen, die funktionieren. Du hast Monza zum Beispiel. Ohne Monza kannst du dir das Formel-1-Kalender nicht vorstellen. Monaco dasselbe, oder? Das gehört einfach dazu.
Das ist Blödsinn.
Dann hast du natürlich, muss nicht vergessen, die ganzen Rennställe, die in England ansässig sind. Und dann muss ich sagen, es hat mal vor ein, zwei Jahren, bevor Corona gekommen ist, ist es ja gross im Mode gewesen, über das Klima zu diskutieren. Da hat man alles hinterfragt. Formel E, was machen die? Machen eigentlich gleich Sachen wie Formel 1. Sind auf der ganzen Welt unterwegs, schimpfen sich aber grün, CO2-neutral, Quatsch, oder? Und Formel 1 hat das wieder abgeleitet. Also, der ganze Kalender, da müsstest du eigentlich sagen, spinnen die. Die ganze Reiserei, die dem Klimaziel, wo sie ja gleichzeitig auch ausstossend über ihre PR-Kanäle völlig widerspricht.
Gut, ja, ist natürlich sowieso.
Also die Reiserei, wenn du das anschaust, Australien jetzt zurück von Europa und dann geht es wieder weiss ich wohin. Also das ist völlig unglaubwürdig.
Gut, das die Formel 1 und Grün, das ist ja dann per se schon mal... Ja,
ich finde Bemühungen okay, dass man es irgendwann mit Treibstoff fährt, wo entsprechend CO2-neutral fast soll sein, irgendwo her. Es ist ja auch ein Irrglaube, dass zum Beispiel ein Elektromotor effizient ist. Also grün, ja, im Ausstoß am Schluss, aber das ganze System ist völlig ineffizient. Das bringt eigentlich vor allem mit dem Hybridsystem wunderbar auf den Punkt. Aber gleich die Reiserei, die passen nicht mehr dazu. Und da baut man ja immer noch mehr aus. Es ist dreht, dass mal 30 Rennen sollen geben, oder? Und das finde ich dann irgendwie fragwürdig. Aber ich überlege mir gleichzeitig auch, ja, würde es mir Spass machen als Konsument? Und da muss ich sagen, je mehr Rennen, desto besser.
Du ich weiss nicht, würdest du an 30 Wochenende
in
Qualifying und Rennen schauen? Ich weiss es auch nicht.
Ich weiss es nicht.
Ich find's viel.
Was aber ich noch lustig gefunden habe, ist letztes Jahr die Doppelrennen, die man hatte. Also Back-to-Back, zum Beispiel Österreich, Spielberg. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aber ja, von dem hast du dann zu wenig als Veranstalter. Als Veranstalter, als Lokaler nicht, aber als Formel 1 Business hast du zu wenig von dem.
Gut, du müsstest einfach einmal links und einmal rechts umfahren. Das ist eine völlig unterschiedliche Strecke, oder?
Das stimmt, ja. Wenn man den Jochen Rindt hat ein Doku gegeben. Gestern Abend, wir nehmen am Dienstag auf, ORF2, glaube ich, wo er die Strecke vorgestellt hat, wo er andersrum gefahren ist, in einem alten Klepper, wo er dort die erste Kurve ab nachher auf die Zielgerade. Wunderbar schwarz-weiß.
Ja, habe ich leider verpasst. Ja. Aber solange Replay-TV noch nicht mehr kostet, dann geht das am 1. Mai los bei gewissen Anbietern. Ja, so habe ich auch jemanden geschaut. Der Herr Kessler ist gerade verschrocken. Das Abschaffen vom Replay würde mein Fernseherlebnis massiv verschlechtern.
Ja, dann muss ich den Anbieter wechseln.
Ich glaube, es werden alle früher oder später kommen damit. Das ist irgendwann jetzt unlängst einmal entschieden worden.
Das hättest du doch einmal wollen. Vor dem Parlament.
Das ist auch. Also, es ist jetzt so,
dass man keine Werbung überspulen kann.
Mein Anbieter, den ich jetzt nicht nennen muss, kostet in Zukunft, glaube ich, etwa 4 Franken mehr im Monat, damit ich weiterhin 7 Tage zurück und spulen
kann. Ist das mal.
Das sind mal.
Ist das mal Post gewesen?
Nein.
Dein Anbieter?
Nein. Ich bin bei einem günstigeren.
Ich bin bei der Post.
Ja, eher nach einem Gewürz.
Darf mich da outen?
Eher nach einem Gewürz tönt.
Nach einem Gewürz?
Ja.
Salt.
Kann das weder bestätigen noch dementieren.
Gut.
Aber jetzt so viele schreckliche Nachrichten und jetzt noch das. Kloten. Der EHC Kloten.
Kloten ist zurück.
Kämpft um einen Aufstieg in die National League. Möglicherweise am Mittwoch. Am Mittwoch haben sie die Chance, alles klar zu machen. Gegen EHC heute. Das ist ein Club, der mir nicht ganz fremd ist. Es tut ein bisschen weh.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, das war es.
Ja, ich sehe auch nicht, außer ihr habt noch eine Überraschung irgendwo in der Hinterhand.
Ja, ich weiss nicht, was wir noch sollen machen. Wir sind ja gar nicht jetzt unbedingt schlecht.
Spielen doch mal mit einem Ziel, mit einem System vor Augen, nicht einfach die permanente Solo läuft, das kommt mir ein bisschen vor, wenn wir jetzt da durch, mit dem Kopf durch die Wand, mit Vollgas.
Ja gut, aber wieso nicht?
Ja, weil die anderen...
Die Wand ist vielleicht gar nicht so dick, wie man meint.
Ja, aber die anderen sind abgesichert. Mhm. Das ist hinter der Wand, hat es nochmal eine Wand.
Ja, die haben so. Tim Wolf, oder? Wo man mit das einer B-Lizenz gehört hat, was ich natürlich sowieso für eine absolute Frechheit halte.
Gut, dann aber da bin grüßt ich ganz Larry dran. Leger, wo mit der B-Lizenz aus Langnau
gekommen ja, das haben wir müssen. Das haben wir müssen. Man muss ja dann antworten. Das ist ja logisch.
Da bin ich einverstanden. Das sollte nicht möglich sein. Das finde ich absurd. Aber das ist die Versicherungsmentalität, die wir haben im Schweizer Hockey, dass man das auch noch kann. Oder? Also der Goalie, der letztes Jahr auch schon zum Aufstieg verholfen hat, mindestens mal gegen den EHC-Kloten, spielt jetzt für den EHC-Kloten und stellt auch dort wahrscheinlich den Aufstieg sicher. Der eigentliche Goalie, Sander Zurkirchen, hat im Viertelfinale gegen Thurgau, ist glaube ich, in der Verlängerung, hat er wie ein Honigbär gefuchtelt, wo will Bienen verscheuchen, wo ein Böck gekommen ist. Und seither ist er, glaube ich, noch einmal drin gewesen. Und darum ist jetzt Tim Wolf drin. Das ist eigentlich eine Bankrotterklärung, weil der Goal in der Zurkirche, den brauchen sie nächstes Jahr, wenn sie in der National League spielen, außer sie holen dann einen Ausländer. Aber ja, das ist eigentlich absurd, so etwas.
Es ist irgendwie... Ja, man hat sich ja daran gewöhnt, das B-Lizenzsystem, und es hat auch seine Vorteile. Man kann ein bisschen, man kann noch Geld sparen als die Mannschaft, die abgibt. Das ist halt so. Aber gerade A-Mannschaften, die ins B, also National League-Mannschaften, die ins Swiss League abgeben, das hat immer so einen komischen Beigeschmack irgendwie. Das, aber bin ich wahrscheinlich jetzt auch nicht so neutral, muss ich sagen. Endspurt.
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 Schweizer Cup. Wer schafft es im Viertelfinale? Zur Auswahl steht Iverdon gegen St. Gallen, Lugano gegen Luzern.
Ich weiss nicht, wer es im Viertelfinale schafft, aber der Cup-Finale kann ich dir sagen. Ich glaube, Iverdon schafft Überraschung gegen St. Gallen. Uli Forte, der ja schliesslich schon einst den Cup gewonnen hat als FCZ-Trainer, und trifft dort vermutlich auf den FC Luzern. Also zwei Mannschaften, die beide nächste Saison in der Challenge League spielen, treffen im Cup-Finale aufeinander. Der Stefanos Tsitsipas geht in Monaco und scheint jetzt da den Angriff auf Nummer 1 ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Müssen wir da uns auf eine neue Nummer 1 gefacht machen gleich?
Ja, wenn er noch recht oft gegen den Zverev spielt, dann schon. Das ist, glaube ich, sein Angstgegner. Und darum, dort sieht er immer besonders gut aus, aber ich glaube, langfristig eher nein. Formel 1 fertig für Ferretti. Wer gewinnt in Imola? Ich sage, jetzt ist fertig mit dem roten Spass.
Du sagst, ist fertig Max, mit dem roten Spass. Max, nein. Ich glaube, jetzt ziehen sie durch. Sehr zu unserem Leidwesen. Nicht, weil wir etwas gegen Ferrari hätten, sondern ja, weil es einfach besser ist, wenn Ferrari nicht allein vorne wegläuft. Aber ich glaube, der Herr Löckler zieht jetzt durch. Bis Monaco. Union Berlin, apropos Barcelona-Besieger, spielt am Mittwoch Cup gegen RB Leipzig, Pokal, Entschuldigung. Und am Samstag schon wieder gegen RB. Hier Rückspiel. Wie viele von denen gewinnen sie?
Im Pokal. Sagen Sie richtig. Im Pokal gewinnt Union, in der Liga glaube ich nicht.
Okay.
Ich weiß nicht warum. Okay. Red Bull Leipzig auf jeden Fall seit der
Rasenball
Leipzig. Genau, sorry. Ja, sorry. Seit der Trainer zurück ist aus Moskau, glaube ich. Der, wie heißt er? Domenico Tedesco. Jetzt fällt es mir wieder ein. Gewiss, man muss noch an Pizza denken. Italien, dann kommt das. Wunderbare Erinnerung.
Moskau.
Tedesco, der ist zurück. Hat er Jesse Marsch ersetzt und seither geht es bei denen wieder mindestens mal in der Liga. Ich glaube, im Cup kann Union können sie es schaffen. In der Liga ist Red Bull wahrscheinlich. Rasenball.
Wer hat sich eigentlich das ausgedacht? Das ist wirklich gross, das Kino. Rasenball.
Wahrscheinlich der Ralf Rangnick.
Hat er das auch gemacht?
Zu dem.
Hat er das auch gemacht?
Rasenball.
Ich glaube, es gibt also der Cup-Match, ich glaube, da geht die Verlängerung.
Pokal.
Ja, das ist halt. Ja, aber ich bin auch der Meinung, dass ein Hattrick nicht muss lupenrein sein muss, dass es ein Hattrick ist. Ich glaube, wenn die Engländer, die das alles erfunden haben, sagen, dann dürfen wir es sagen, und das geht auch für den Cup. Darum, DFB Cup geht in die Verlängerung und dann, ja, dann denke ich, wird dem Urs Fischer seine robuste Coaching-Weise dort obsiegen. Und damit ist nachher ein Rasenball Leipzig dermaßen der Zahn gezogen, dass es leicht ist, am Samstag in der Meisterschaft gerade noch einmal nachzudoppeln. Also sie sagen 6-5 nach Penalty schießen und nachher ein 2-0, zweimal für Union.
Aha, ja. Gut.
Sonst noch etwas?
Muss ich auch noch etwas sagen?
Ja, sag.
3-1 und 2-3.
Super.
Nein, 3-1 und 1-2.
Ah, so. Man korrigiert aber. Wir schreiben auf. Schauen, wie es rausgekommen ist.
Jetzt. Gut.
Aber jetzt hört es ja, wie wir festgestellt haben. Danke fürs Zuhören.
Danke für die Geduld.
Und alles Gute.
Ade.
Danke.